stolz führte das erste deutsche Fernsehen sein neues Dokudrama vor. Eichmanns Ende. Liebe, Verrat, Tod. Zur besten Sendezeit, gleich nach dem Tatort am Sonntag. Es zeigt die letzten Jahre des Kriegsverbrechers in Argentinien und die heldenhafte Suche des Mossad nach Nazis. Die Koproduktion mit dem israelischen Fernsehen war teuer, mit berühmten Schauspielern. Und, wie hübsch, am Ende gewinnen die Guten. Bis dahin wird eine tragische Liebesgeschichte vorgeführt. Romeo und Julia des 20. Jahrhunderts. Romeo, der Nazi, und Julia, die Jüdin. Romeo ist Klaus, Sohn von Adolf Eichmann. Und Julia ist Silvia, Tochter von Lothar Herrmann, einem Überlebenden der Shoah. Silvia lernt Klaus im Omnibus kennen.
Guck doch nicht so ernst, fröhlich lächeln!
Dann bahnt sich das Drama an, die Trennung der Liebenden.
Sicher werde ich das tun.
Nick, stellen Sie sich mal auf die andere Seite. Ja, das ist doch nett.
Wo zieht ihr eigentlich hin?
In einem Café, etwa 500 Kilometer von hier.
Da fährt bestimmt ein Zug.
Ans Ende der Welt.
Gehen wir noch in die Stadt?
Klar.
Hast du was mit ihm gehabt?
Ja.
Ja?
Ich vermisse ihn. Dieses Kaff geht mir jeden Tag mehr auf die Nerven.
Nach meiner Einschätzung hatte dieses Mädchen mit ihren 16 oder 17 Jahren, als sie Nicolas traf, keine Ahnung, wozu er gehört.
Das Dokudrama erhielt internationale Auszeichnungen. Welch Erfolg für den Norddeutschen Rundfunk. Mit seinen 3.500 Angestellten ist der NDR ein wahres Imperium der Informationen. Das Beste am Norden, so sein Leitspruch. Er produziert auch die Tagesschau und die Tagesthemen, quasi eine Monopolstellung.
Ridículo. Realmente es una manipulación de la historia con fines comerciales, no es otra cosa.
¿Por qué?
Bueno, mi tía tenía 12 años y Klaus 19 años. Una chica de 12 años no tiene un romance y menos sexo. O sea, es imposible, es una mentira.
Desinformation oder auch psychologische Kriegsführung in manchen Fällen genannt ist die Art und Weise, zu versuchen, die Realität zu manipulieren, um besser dazustehen. Das ist etwas, was Geheimdienste tun, das ist etwas, was Regierungen tun, das ist aber auch etwas, was große Firmen tun. Da heißt es dann in der Regel PR. Also es geht darum, die Wahrheit zu verschieben, zu verdrehen und sich selbst in einem günstigen Licht dastehen zu lassen.
Ich würde grundsätzlich allem, was man vom Verfassungs- vom Geheimdienst bekommt, misstrauen. Würde mich auch fragen, welche Zwecke verfolgt er jetzt damit? Wozu will er mich instrumentalisieren, wenn er mir geheimes Material gibt? Es gibt immer Versuche der Geheimdienste, gerade Journalisten zu instrumentalisieren. Ein großer Teil der Arbeit der Geheimdienste ist Täuschung.
Die Journalisten des NDR waren aber nicht misstrauisch. Im Gegenteil. Die Geschichte beruht auf Material, das der Mossad in die Welt gesetzt hat, ein Spezialist für Desinformation. Der NDR hat nicht einmal recherchiert, wie alt die angebliche Geliebte von Klaus Eichmann gewesen ist, als die Familien im selben Stadtviertel von Buenos Aires gewohnt haben. Eine Geburtsurkunde zu beantragen, ist ein geringer Arbeitsaufwand und kostet fast nichts. Sie beweist, dass die Protagonistin Silvia 12 war. Ein Kind.
La desinformación es dos cosas. Por una parte, el triunfo de lo que yo llamo la noticia deseada, es decir, creer en aquello que justamente queremos creer y no afrontar el riesgo de confrontar nuestras creencias con la información misma, por una parte. Y por otra parte, la desinformación es la falta de búsqueda de los datos. Entonces, resolvemos a través de Internet lo que deberíamos resolver yendo al lugar de los hechos, investigando. La investigación demora mucho tiempo y el tiempo no es lo que más abunda en periodismo.
Die Liebschaft zwischen Klaus und Silvia ist die perfekte, gewünschte Geschichte, nach der sich der Deutsche sehnt. Erst vertreibt er die Juden, dann bringt er die um, die noch da sind. Und schon nach kurzer Zeit, im Falle Hermann, waren es gerade 9 Jahre nach Kriegsende, da himmeln ihn die jüdischen Mädchen wieder an.
Na? Ja!
Wir werden jeden Tag mit Nachrichten aus aller Welt zugeschüttet. Wie können wir Lügen erkennen? Einige Regeln wenden die Geschichtsfälscher immer an. Sie füttern Journalisten. Sie verteilen ihre Geschichte mit einem Happy End. Und mit Sex umso besser. Sie bringen Zeugen zum Schweigen, indem sie sie kaufen oder erpressen. Sie verabreden die Omerta. Sie paktieren mit anderen Regierungen die Geheimhaltung. Das macht sie zu Komplizen. Sie schaffen einen Mythos. Sie stellen den Bösen als Monster dar, der keine Auftraggeber und keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Sie erfinden die Guten, auch ohne ökonomische und machtpolitische Hintergedanken. Sie verfälschen den historischen Kontext. Keiner soll sich fragen, ob ihre Lügen in das historische Geschehen passen. Sie verwandeln den Mythos in eine Industrie. So profitieren viele von ihm mit eigenen Interessen, wie etwa die Journalie, Nichtregierungsorganisationen und Regierungsorganisationen. Die Nachrichten, die unmittelbar nach einem Ereignis veröffentlicht werden, haben meist den größten Wahrheitsgehalt, weil zu diesem Zeitpunkt die Maschine der Desinformation noch nicht in Position gebracht worden ist. Am 23. Mai 1960 gibt der israelische Premierminister David Ben-Gurion in der Knesset bekannt, dass der ehemalige SS-Offizier Adolf Eichmann verhaftet wurde und dass er in Jerusalem wegen seiner Verbrechen am jüdischen Volk während des Zweiten Weltkrieges vor Gericht gestellt wird. Die Sensation geht um die Welt. Die Bild-Zeitung titelt am nächsten Tag: Größter Judenvernichter der SS in Israel gefasst. In Israel gefasst, da steht nichts von entführt. In Buenos Aires schreibt die jüdische Mundo Israelita:
Dieser Bandit ist in einer deutschen Kolonie in Palästina geboren. Er hatte einen diabolischen Plan. Die totale Ausrottung der Juden, dass er Jiddisch und Hebräisch sprach, half ihm dabei.
Bereits Tage später erwähnt die Presse weder seine Verhaftung in Israel noch seine Herkunft, das beinhaltet die Staatsbürgerschaft, aus Palästina, heute Israel. Die Medien konzentrieren sich fast ausschließlich auf eine Frage: Wie kam Eichmann nach Israel? Da die betroffenen Regierungen das Thema zum Staatsgeheimnis erklären und Aussagen über den Abtransport Eichmanns verweigern, greifen die Journalisten auf ihre Fantasie zurück. Er muss entführt worden sein, meinen sie. Und eine Entführung durch ausländische Agenten ist eine Verletzung der argentinischen Souveränität. Der Fall beherrscht wochenlang die internationalen Schlagzeilen und landet schließlich vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die Konfusion der ersten Wochen wird von einer geordneten Desinformation abgelöst. Im folgenden Jahr schon erscheint ein Buch über die Eichmann-Operation. Nicht verfasst von einem Historiker der Universität von Tel Aviv, sondern von Moshe Perlman. Im Vorwort stellt er sich bescheiden als ehemaliger Beamter vor. Dabei war der Herr Sprecher des israelischen Heeres. Er ist es, der den Mythos von der heldenhaften Suche des Mossad nach Nazis erfindet. Und dies zu einem Zeitpunkt, als Premierminister Ben-Gurion im Lande heftig wegen seiner engen wirtschaftlichen Beziehungen zur Bundesrepublik kritisiert wird. Zum Land der Mörder, dem man sogar Waffen geliefert hat. Laut Perlman soll Ben-Gurion bereits bei Kriegsende 1945, also schon 3 Jahre bevor Israel gegründet und er gewählt wurde, die Absicht geäußert haben, Eichmann vor Gericht zu bringen. Im selben Jahr folgt ein zweites Buch, diesmal aus Österreich. Auch dies stammt nicht aus der Feder eines Geschichtswissenschaftlers, sondern von einer Person, die bis dahin relativ unbekannt war, des Architekten und Holocaust-Überlebenden Simon Wiesenthal. Er hatte ebenfalls gute Kontakte zum Mossad. Auf Seite 254 schreibt er: Mein Gebet wurde erhört. Und auf diese Weise zog Wiesenthal als großer Nazi-Jäger in die Geschichtsbücher ein. auch wenn diejenigen, die die Fakten studiert haben, sagen, dass er
an dieser Geschichte nicht beteiligt war.
Er hat dann irgendwie 54 einmal einen Brief geschrieben, dass er in Argentinien gesichtet wurde.
Ja, ich glaube, dass er auch teilweise fehlinformiert war, wo Eichmann sich aufhielt. Also es hat damals auch einige Verwirrung gegeben, weil einige gedacht haben, er hielte sich in arabischen Ländern auf, in Syrien auf. Aber Fritz Bauer wusste ja nun von Lothar Herrmann, diesem Dachau-Überlebenden, dass er sich in Argentinien aufhielt, hat ihm auch geglaubt.
Wahrscheinlich wären diese Fabeln des Jahres 1961 in Vergessenheit geraten, wenn nicht 14 Jahre später der Mossad-Chef persönlich nachgelegt hätte. Im Rahmen einer medialen Offensive veröffentlichte Isse Harrel sein Buch »Das Haus in der Garibaldi-Straße«. Kein Geschichtsbuch mit Fußnoten und Quellenangaben, sondern ein packender Krimi über seine Heldentat. Sein eigenes Archiv hielt er geheim. Trotzdem wurde das Buch zum Bestseller und in mehrere Sprachen übersetzt. Von Harrel erfährt die Weltöffentlichkeit von der angeblichen Beziehung zwischen Klaus Eichmann und Sylvia Herrmann. Das hat sicher die Auflage noch einmal erhöht.
Las creencias populares respecto de hechos trascendentes en la historia suelen basarse más bien en las novelas mejor elucubradas al respecto, más que en las investigaciones son difíciles de leer. La realidad es difícil de tolerar, ¿no? Tenemos un bajo umbral de tolerancia a la verdad y a la realidad. Entonces nos refugiamos en esas leyendas, en general espectaculares, y no nos sumergimos en los hechos mismos.
Niemand stellte die Frage nach dem Warum, wem es nutzte und ob seine Behauptungen überhaupt der Wahrheit entsprechen. Sogar die Historiker stützten sich fortan auf Harrels Buch und zitierten es ausgiebig als seriöse Quelle. Seine Darstellung gelangte dann auch ins erste deutsche Fernsehen.
Ich war ein Idealist gewesen.
Als der Film Eichmanns Ende, Liebe, Verrat, Tod ausgestrahlt wurde, erntete er nur Lob. Auch von der Tageszeitung, die einmal als kritisches und alternatives Medium gegründet worden war. Für die Taz war es das authentischste, dokumentarischste Dokudrama bisher.
Als ich in den Programmzeitungen von der geplanten Veröffentlichung erfuhr, schickte ich eine E-Mail an die Redaktion und teilte ihr mit, dass ich den Bundesnachrichtendienst vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf Freigabe seiner Eichmann-Akten verklagt habe. Das Gericht hatte die Desklassifikation von mehreren tausend Seiten bereits beschlossen, darunter das komplette Sassen-Interview mit Eichmann. Ich schlug vor, die Ausstrahlung um einige Wochen zu vertagen, um das neue, vom Gericht freigegebene Material gemeinsam zu sichten.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren von diesem Sassen-Interview nur um die 100 Blatt bekannt. Sie liegen im Bundesarchiv in Koblenz, im sogenannten Eichmann-Nachlass. Das komplette Interview besteht aus 700 Seiten. Die Archivare wissen nicht, durch welche Hände dieses Material ging, bevor es in Koblenz landete. Ein Teil des Nachlasses stammt von dem britischen Schriftsteller David Irving, einem berüchtigten Holocaust-Leugner.
Wir bekommen hauptsächlich die Überlieferung der staatlichen Stellen, also der zentralen Ebene der Bundesverwaltung, also Kanzleramt, Präsidialamt, aber auch sämtliche Ministerien und die den Ministerien nachgeordneten Behörden. Das ist der Schwerpunkt der Überlieferung, die man hier finden kann. Das Ganze ergänzen wir durch privates Schriftgut von überregionaler Bedeutung, das heißt Verbände, Vereine und auch Privatpersonen, wenn sie eben eine gewisse Bedeutung für die gesamtgesellschaftliche Geschichte der Bundesrepublik haben.
Das heißt, wenn ich als Benutzerin hier ins Bundesarchiv komme, kann ich davon ausgehen, dass ich Originale bekomme, die auch geprüft sind und die echt sind.
Wir verfügen, was den staatlichen Bereich angeht, über gesicherte Überlieferungswege, würde ich einmal sagen. Also standardisierte Arbeitsabläufe, benannte Verantwortlichkeiten, wer Akten an uns anbietet, wer sie übernimmt, wer sie bearbeitet. Im Bereich des privaten Schriftgutes ist diese Standardisierung natürlich nicht möglich. Hier wird das privatrechtlich geregelt, wie Dinge ins Haus kommen, und natürlich sind da auch, wie beim Nachlass Eichmann, Fälle dabei, wo man nicht so hundertprozentig die Überlieferungsgeschichte nachweisen kann, wie sie im staatlichen Bereich wäre.
Wie ist das beim Nachlass Eichmann?
Der Nachlass ist 1999 in das Bundesarchiv gekommen. Und im Grunde genommen können wir jetzt nicht die einzelnen Wege und Überlieferungsgeschichte davor, darüber haben wir keine Informationen.
Die Redaktion nahm mein Angebot nicht an. Sie antwortete, dass man von meinem Verfahren in Leipzig keine Kenntnis hätte und dass sie die neuen freigegebenen Dokumente nicht abwarten wolle. Das erstaunte mich. Hatte man den Begriff Eichmann-Akten nicht einmal gegoogelt? Über mein Verfahren, das war das erste dieser Art überhaupt, war umfassend berichtet worden. Warum hatte sich der NDR so beeilt, seine Interpretation des Sassen-Gespräches zu bringen, ohne das gesamte und authentische Material abzuwarten? Oder war das Absicht? Etwa, um den Neuigkeitswert der erstrittenen BND-Akten herabzumindern? In den USA hätte sich die Presse um das erkämpfte Geheimdienstmaterial gerissen. Im Obrigkeitsstaat Deutschland ist es genau andersrum. Da bringt kurz vor der Freigabe nochmal das Fernsehen ganz schnell die offizielle Version. Wie dem auch sei, ich schickte eine zweite Mail an die ARD-Intendanz. Ich warnte, dass die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens Schaden nehmen könnte, wenn die Freigabe der Akten eine andere Realität beweisen würde. Man ging auf meine Einwände nicht ein. Die Glaubwürdigkeit der ARD sei nicht in Gefahr, schrieb der Intendant und wünschte mir viel Glück bei meiner Arbeit. Die Entscheidung war längst getroffen. Das Dokudrama sollte unter allen Umständen über den Äther gehen. Als ich kurze Zeit später die Akten des BND erhielt, stellte ich fest, dass das Nazi-Exil in Argentinien im Allgemeinen falsch dargestellt wird. Es herrschte der Kalte Krieg und praktisch alle ehemaligen SS-Offiziere arbeiteten für einen Geheimdienst, die meisten für BND und CIA, einige für den Ostblock. Das Dokudrama geht darauf überhaupt nicht ein. Es erwähnt nicht einmal, dass ihr Hauptdarsteller, der Journalist Sassen, erstklassige Beziehungen zu beiden Seiten hatte, besonders aber zur US-Botschaft in Buenos Aires.
Für mich ist diese ganze Judenfrage noch ungeklärt, alles vollkommen undurchsichtig, nicht? Also, Ungarn.
Mein lieber Eichmann, in Deutschland, da wartet man auf ein solches Buch.
Der Krieg neigte sich zu Ende und da habe ich alle meine Offiziere kommen lassen und mich förmlich verabschieden. Da habe ich mich dann geäußert, dass ich, wenn es nun schon sein muss, gerne und freudig in die Grube springe ich mit dem Bewusstsein, dass auch mit mir 5 Millionen Reichsfeinde hineingesprungen sind. Wenn ich schon wie die Hunde hineinzubeißen habe, dann bin ich wenigstens nicht allein drin.
Sind Sie sicher, dass Sie das Wort Reichsfeinde und nicht das Wort Juden benutzt haben?
Nein, dazu hatte ich ja gar keine Veranlassung. Denn ich hasste ja nicht nur allein die Juden, ich hasste in diesen Tagen alles, was dem deutschen Volk an den Kragen ging.
Auch nicht das Wort Menschen?
Nein, Reichsfeinde. Das Wort Reichsfeinde, das war für mich etwa wie das Wort für einen Geistlichen, der Teufel. Ausmachen.
Gut, ja.
Natürlich habe ich Juden gesagt, natürlich, was glauben Sie denn? Das soll da nicht rein.
Die historischen Dokumente besagen das genaue Gegenteil. Da verneint Eichmann ausdrücklich, Juden gemeint zu haben. Der Rest wurde ihm in den Mund gelegt.
Also mein Zugang zum Dokudrama war immer, dass ich auch die nachgespielten Szenen, die inszenierten Szenen komplett belegt haben möchte durch Archivmaterial. Es handelt sich dann wirklich nur um eine Visualisierung eines Materials, das ich sonst nur zeigen könnte, indem ich die Akte abfilme. Aber ich muss in der Lage sein,
die nachgespielte Szene komplett bis fast bis in Wortlaut hinein zu belegen durch gesicherte Aktenfunde. Das ist das Vorgehen, das ich immer als legitim empfunden habe. Manche mögen sich da eine stärkere dichterische Freiheit oder Poetic Justice nehmen. Das wäre jetzt nicht so mein Fall, weil das Publikum, dem ich ansonsten sehr viel zutraue, gar nicht weiß, was hinzugedichtet ist und was Realität ist.
Also man kann nicht genau das nachspielen lassen, was eben nicht in den Dokumenten steht oder das Gegenteil
genau.
davon.
Also ich finde die Idee, alles was mehr oder weniger Gerücht ist und Spekulation in die Spielszenen zu integrieren und ansonsten dann aber mit abgefilmten Akten und Interviews zu suggerieren, diese Spielszenen seien auch genauso wahrhaftig, das finde ich eine nicht angenehme Methode.
In dem kompletten Interview verwickelt sich Eichmann ständig in Widersprüche. Auf der einen Seite ist er stolz darauf, ein effizienter Vollstrecker des Völkermordes an den europäischen Juden gewesen zu sein. Er habe den Befehl des Führers in die Praxis umgesetzt. Andererseits bedauert er das Geschehene. Als er die Gaskammern besichtigte, bekam er sogar weiche Knie. Diese Endlösung war nicht sein Wunsch. Seine Endlösung sei die Umsiedlung der Juden gewesen. Und auf diesem Gebiet war er erfolgreich. Bis 1942, als die Wannsee-Konferenz die systematische physische Vernichtung beschlossen hatte, habe er Tausende in andere Länder verfrachtet, vor allem nach Palästina, wo die zionistischen Anführer von einem jüdischen Staat träumten. Die damalige britische Mandatsmacht ließ Einwanderung nur in sehr beschränktem Maße zu. Im kompletten Interview beschreibt Eichmann seine Umsiedlungsprojekte und weist auf die Parallelen zwischen nationalsozialistischer und zionistischer Ideologie hin. Bezüglich der räumlichen Trennung sei der treibende Faktor nicht der Deutsche, sondern der Jude selbst gewesen. Der Zionist sei der Vorkämpfer der räumlichen Trennung überhaupt. Deshalb habe er immer gesagt, man solle den Zionisten alles erlauben, da uns nur die assimilierten Juden schaden. Aber mit dem Zionismus setzt sich das Dokudrama nicht auseinander, schon gar nicht kritisch. Die offizielle Geschichtsschreibung berichtet detailliert über Eichmanns Karriere ab 1933. Seine Berufstätigkeit in den 5 Jahren zuvor wird allenfalls in ein paar Zeilen erwähnt. Bis Juni 1933 war er Angestellter der Werke im Oil Company, die zum Imperium von John D. Rockefeller gehörte. Und der wollte im erdölreichen Nahen Osten investieren, wo noch die europäischen Erdölgesellschaften das Sagen hatten. Es waren die Rockefellers, die die ersten jüdischen Siedlungen in Palästina finanzierten. Und ihr Angestellter Eichmann lernte Hebräisch und Jiddisch, um Kontakte zu zionistischen Anführern zu knüpfen. Die offizielle Geschichtsschreibung hat nie die Frage gestellt, wer sein Dienstherr war. Rockefeller oder Hitler?
Ich lernte Hebräisch, wenn auch ein schlechtes, und so freute ich mich gerade hier, dieses Thema behandeln zu können. Es ist doch ungemein reizvoll, wenn man in einer Zentralinstanz sitzt und man kann mithelfen an der Lösung eines Problems, das mein Volk so sehr bedrückte und das auch den Juden selbst bedrückte.
Das Dokudrama führt das Zitat nicht weiter. Es vertieft den historischen Kontext nicht. Im Originalinterview geht es weiter mit der Sassenfrage.
Sie sagten einmal, dass wenn Sie Jude gewesen wären, dass Sie dann ein fanatischer Zionist gewesen wären.
Eichmann.
Das habe ich Richard Löwenherz gesagt in Wien, mit dem ich zahllose Konferenzen hatte, und auch Dr. Kastner, dass ich der glühendste Zionist gewesen wäre, den Sie sich vorstellen könnten.
Über die Anfänge des Zionismus ist wenig Material vorhanden. In den 20er Jahren war er noch eine kleine Minorität innerhalb der jüdischen Weltbewegung. In Deutschland war das Komitee pro Palästina 1926 gegründet worden, um die jüdischen Siedlungen in Palästina zu fördern. Niemand redete von einem jüdischen Staat, sondern von einer jüdischen Heimstatt und von Kolonisation. Die Mitglieder des Komitees waren Minister, Botschafter und Bankiers wie Oskar Wassermann von der Deutschen Bank. Auch Konrad Adenauer, Bürgermeister von Köln, war mit dabei. Die Bauvorhaben im Heiligen Land versprachen gute Geschäfte für die deutsche Industrie. Das Komitee stellte sich als eine kulturelle und humanitäre Initiative dar und zog Persönlichkeiten wie Albert Einstein und Leon Feuchtwanger an. Es sprach sich ausdrücklich gegen die Idee der Unterdrückung der arabischen Völker aus und lud sie ein, ein gemeinsames Vaterland aufzubauen. Für Araber und Juden. Tel Aviv war eine winzige Kolonie in der Wüste, umgeben von Arabern. Am Ende des Ersten Weltkrieges lebten dort nur 55.000 Juden. Bis 1925 kamen weitere 90.000 dazu. Das war viel zu wenig, um an einen eigenen Staat zu denken. Das Komitee wollte die deutschen Juden zur Auswanderung bewegen. Aber die wollten von Emigration nichts wissen. Sie fühlten sich als Deutsche, waren anerkannte Bürger, Beamte, Professoren, Anwälte. Ihr Judentum war für sie eine Kultur und eine Religion. Wir sind Teil des deutschen Volkes, schrieb die jüdisch-liberale Zeitung.
Aus zwei Quellen entspringen die Motive, die den liberalen Juden Deutschlands zu einer Ablehnung des Zionismus veranlasst haben. Aus unserer jüdischen Religion und unserer Zugehörigkeit zum deutschen Volke. Wir wollen nicht unser geistiges Zion mit dem räumlichen Palästina verknüpfen. Uns scheint die Loslösung der jüdischen Religion vom Boden Palästinas kein bedauerlicher Zufall der Weltgeschichte, sondern ein sinnvolles Geschehen. Dadurch wurde der Untergang der jüdischen Nation bedingt und das Fortbestehen des Judentums als Weltreligion ermöglicht. Wir deutsche Juden verstehen uns als einen unlöslichen Bestandteil des deutschen Volkes. Deutsch ist unsere Muttersprache, sie soll nicht durch das künstlich gebildete Neuhebräisch zu einer Fremdsprache unserer Kinder werden. Wir sind nicht für die Schaffung einer jüdischen Nation. Wir beobachten mit Sorge das Bemühen führender deutscher Männer um eine Bewegung, die in der Öffentlichkeit die Vorstellung erweckt, als ob die Juden nach Palästina gehörten. Darunter befinden sich einige extrem rechtsgerichtete Politiker, die die Juden als ein verachtenswertes Händlervolk bezeichnen. Wir wollen unser Humanitätsideal in unserer deutschen Heimat verwirklichen.
80% der deutschen Juden lehnten die Kampagne des Komitees strikt ab und protestierten gegen sie auf der Straße und in Leserbriefaktionen. Die Wogen glätteten sich, als 1929 Zionisten und liberale Juden zusammen die Jewish Agency gründeten. Doch die Auswanderung aus Deutschland stagnierte. Mit der Machtergreifung der Nazis im Januar 1933 änderte sich alles. Hitler war ein radikaler Antisemit und nun waren Angriffe auf Juden an der Tagesordnung. Als Protest gegen die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung und der Repression gegen die linke Opposition riefen Antifaschisten in aller Welt zum Boykott deutscher Waren auf. Im Juli 1933 organisierte die jüdische Weltbewegung in London den Boykottkongress. Die Zionisten schlossen sich dieser Bewegung nicht an. Im Gegenteil. Ihr Anführer Sam Cohn fuhr nach London, um den Boykott zu bremsen, wie es in einem Vermerk des deutschen Generalkonsulats in Jerusalem heißt.
Cohn und seine Freunde hätten dauernd den Boykott als unglücklich und sinnlos bekämpft und durch die Einrichtung des deutsch-palästinensischen Transfers eine starke Bresche in die Boykottbestrebungen geschlagen. Auf dem Prager Zionistenkongress sei es ihm dadurch gelungen, die beabsichtigte Boykotterklärung unschädlich zu machen.
Die Zionisten bildeten keine Schutzgruppen gegen die Nazi-Banden, sondern propagierten die Auswanderung nach Palästina. Um diese anzukurbeln, unterschrieb die zionistische Vereinigung Mitte 1933 mit dem Deutschen Reich den Havara-Vertrag. Er ermöglichte den Transfer jüdischen Kapitals nach Palästina. Auswanderer in andere Länder mussten praktisch ihr gesamtes Vermögen zurücklassen. Nur nach Palästina konnten sie es mitnehmen, in Form von Waren made in Germany, was der deutschen Industrie half, den Boykott zu umgehen. Eichmann kündete im Juni 1933 bei der Verkhoim Oil Company und startete nun seine Karriere beim Sicherheitsdienst der SS. Da er sich in Palästina auskannte, wurde er zum Experten für die Judenfrage ernannt. In ganz Europa warben zionistische Agenten junge und gesunde Männer an. Keine kompletten Familien, erinnert sich Edgar Urstein, die damals in Lodz, Polen, lebte.
Eran gente muy, muy, como se llamaba, Jabotinsky, era un pionier sionista de Israel. Y él viajaba por todo el mundo y él promocionaba. De mi país, sí, de Polonia, yo conocí un muchacho que vivía no lejos de mi casa. Era mayor que yo, yo era una niña, tenía 11 años. Y él ya tenía 16, 17 y viajó a Palestina. Sí, esa es la verdad.
¿Y ustedes no querían? ¿Su familia no quería ir a Palestina?
No, no quería. Era muy difícil. Por ejemplo, un muchacho de 17, de familia de él tampoco no fue. Los muchachos de 18, de 19, de 17. Nosotros éramos chicos todavía en este tiempo.
Mit Kriegsausbruch 1939 kam die Auswanderung zum Erliegen. Edgar landete zunächst im Ghetto, dann in Auschwitz und dann in Stutthof. Liliana lebt in der Vorstadt von Buenos Aires. Sie ist Hausfrau und verkauft nebenher Kosmetikartikel. Sie hat zwei erwachsene Kinder. Nach dem Tod ihres Mannes liierte sie sich erneut und bekam noch die kleine Sophie.
Bueno, yo me contacté con mi tía y bueno, es una mentira. Realmente mi tía está enojada. Estamos todos enojados como familia. Lo que hicieron es una difamación.
Liliana Herrmann wandte sich an den NDR. Dort mochte man keine Fehler zugeben.
Unter Heranwachsenden kann zwischen Liebe und Freundschaft nicht besonders trennscharf differenziert werden. Im Übrigen wurde der Film Eichmanns Ende auf mehreren jüdischen Filmfestivals und an Orten des Gedenkens an die Shoah gezeigt und hat an keiner Stelle zu Missfallen oder Kritik geführt. Im Gegenteil.
Mehrere Historiker hätten dieses Liebesverhältnis erwähnt, so der NDR. Etwa der britische Eichmann-Biograf David Cesariani und die Biografin des Frankfurter Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer, Irmtrud Wojak. Cesariani verneint das. Er habe das Verhältnis von Klaus Eichmann zu Sylvia Herrmann nicht selbst recherchiert, sondern Isa Harel zitiert und erwähnt, dass sich die beiden Jugendlichen aus dem Stadtviertel kannten.
Also für eine Liebesgeschichte gibt es keinen Beleg. Man kann aus den Briefen entnehmen, dass die Tochter von Lothar Herrmann einen der Söhne Eichmanns, die ja sogar auch unter ihrem Namen in Buenos Aires gelebt haben, kennengelernt haben und dass Lothar Herrmann darauf aufmerksam geworden ist und das zum Anlass genommen hat, Bauer zu schreiben. Aber von der Liebesgeschichte ist da keine Rede.
Liliana rief den Rundfunkrat an. Auch der wollte das Dokudrama nicht rügen. Man wolle aber auf den Untertitel bei künftigen Ausstrahlungen verzichten. Die Vorsitzende des Rundfunkrats, eine konservative Politikerin, lehnt ein Interview in dieser Sache ab. Mitglied im Rundfunkrat ist auch ein Vertreter der Hamburger jüdischen Gemeinde. Regelmäßig protestiert er, wenn er im Programm Antisemitismus entdeckt. Zum Beispiel, wenn im Tatort jemand singt, "Ticke Kokain an die Juden von der Börse." Da steigt er auf die Barrikaden. Wenn hingegen eine jüdische Familie, Opfer der Shoah, im Programm gedemütigt wird und die Tochter als Nazi-Liebchen dargestellt wird, da hüllt sich der Herr Efferts in Schweigen.
Natürlich ist es immer einfacher, rechtlich Dinge durchzusetzen, wenn man selber betroffen ist. Das ist die klassische Methode. Ansonsten haben wir im Moment noch kein Instrumentarium entwickelt über Rundfunkräte, Aufsichtsgremien, dass solche Beschwerden ernst genommen werden, wenn sie von dritter Seite kommen. Also da wäre intensiv daran zu arbeiten, dass man eine Art Ombudsmann- oder Ombudsfrau-System aufbaut, gerade in mächtigen Institutionen, was ARD und ZDF immer noch sind, um solchen Vorhaltungen und Nachrecherchen etwas präziser nachgehen zu können. Der normale Rundfunkrat, die normale Rundfunkrätin macht das nicht, weil sie viel zu sehr eingebunden ist in die Geschäfte des Senders. Die sind häufig todfroh, dass sie mitgenommen werden auf schicke Reisen und an diesen Intendantensitzungen teilnehmen dürfen. Also das ist nicht die kontrollierende Zielgruppe, die man braucht, um konkrete Sachverhalte, Falschdarstellungen, Spekulationen und so weiter aufzuklären. Da müsste man ein anderes Monitoring-System einführen.
Probamos por Wikipedia, pero bueno, siguen con el romance. Lamentablemente, esta emisora no ha cambiado. Siguen publicando el docudrama.
Liliana schrieb auf der Wikipedia-Seite einen Kommentar, doch der wurde mit der Begründung entfernt.
Dass es ein Bedauern seitens des Senders gibt, wäre für uns nur dann relevant, wenn dies durch relevante Medienberichte belegbar wäre.
Weil Wikipedia findet schon eine Sichtung der Informationen statt, die da eingespeist werden. Allerdings passiert es auch oft genug, dass zum Beispiel die Webseite eines Politikers aus dem Büro des Politikers geändert wird, zu seinen Gunsten bestimmte problematische Informationen verschwinden, dass Firmen belastende Informationen über sie verschwinden lassen. Da gibt es extra Agenturen dafür, die also versuchen, möglichst unauffällig Informationen in der Wikipedia zu korrigieren. Die Wikipedia ist sicherlich ein erster Anlaufpunkt, um einen Eindruck zu bekommen, aber nicht immer findet man da alle Fakten und vor allen Dingen findet man nicht immer alle kontroversen Fakten da.
An dem Film hatte Bettina Stangnet als wissenschaftliche Beraterin mitgewirkt, spezialisiert auf die Lügentheorie. In ihrem Buch über Eichmann, in Spanische und Englische übersetzt, gibt sie die offizielle Darstellung der heldenhaften Entführung durch den Mossad wieder. Sie beschreibt Eichmann als einen Caligula, fast so, als hätte es ohne ihn den Holocaust nicht gegeben. Ihr Buch wurde nicht nur von der Bild-Zeitung hochgelobt. Auch die internationale Presse wie der Guardian war begeistert. Stangnet habe den offenen Brief Eichmanns an Bundeskanzler Konrad Adenauer gefunden. Eine wahre Sensation. Die New York Times feierte diesen Fund ebenso. Denn der offene Brief beweist die Wichtigkeit Eichmanns im Nazi-Exil, wenn er authentisch ist. Aber das haben weder der Guardian noch die New York Times in Frage gestellt. Wer die damalige Situation in Südamerika kennt, der weiß, dass Eichmann die Öffentlichkeit mied und sogar unter seinen Nazi-Kumpanen umstritten war. Ein Frankfurter Richter ließ ihn mit Haftbefehl suchen und nicht einmal zur Trauung seines Sohnes Klaus erschien er. Aber die Historiker und die sogenannten Historiker haben vor Ort nicht geforscht, sondern erst vom Geheimdienst und dann untereinander abgeschrieben. Stangnet zitiert als Quelle für den Adenauerbrief den Nachlass im Bundesarchiv, dessen Herkunft, wie gesagt, im Dunkeln liegt. In diesem Nachlass erwähnt nur ein Papier einen Adenauerbrief, aber keinen Brief von Eichmann. Die Worte sind mit Bleistift und nicht mit Kugelschreiber geschrieben und sie sind durchgestrichen. Als dieses Schriftstück in den Bestand des Bundesarchivs gelangte, fertigten die Beamten eine Abschrift an, die die handschriftlichen Korrekturen berücksichtigte. Lediglich die anfängliche Erwähnung eines Adenauerbriefes fehlt in dieser Abschrift. Sie muss also nachträglich eingeführt worden sein.
Ich kann jetzt den Wortlaut im Einzelnen nicht wiedergeben, aber es ist unter anderem in dem Briefkopf handschriftlich von einem offenen Brief an den Herrn, glaube ich sogar, steht der Herrn Bundeskanzler Konrad Adenauer die Rede.
Sie haben erst in den letzten Jahren in dem Bestand des Bundesarchivs, haben Sie darauf hingewiesen, dass dieser Nachlass Eichmann aus privaten Beständen, die Sie auch nicht nennen können, stammt. Das ist erst vor kurzem geschehen.
Ja.
Warum?
Sie waren unter anderem, gaben dazu die Initiative, ja. Also dass wir nochmal deutlich darauf hinweisen, dass bis zur Übernahme dieser Papiere in das Bundesarchiv deren Überlieferungsgeschichte nicht rekonstruiert werden kann.
Trotz alledem erhielt Stangnet für ihr Eichmann-Buch den Sachbuchpreis des NDR in Höhe von 15.000 Euro. Also von demselben Sender, der das Dokudrama zu verantworten hat. Man lobt sich gegenseitig.
Le escribí a la señora Stangnet, que supuestamente es la asesora científica del docudrama, y para pedirle las fuentes. Y bueno, nada, no pasó nada.
Zitat: Ich habe das Drehbuch nicht geschrieben und eine wissenschaftliche Beraterin ist wie ein Arzt. Er kann seinem Patienten zu einer Diät raten, aber ihn nicht dazu zwingen, seinen Rat zu befolgen. Ich habe nie von einer Romanze gesprochen. Issa Harel hat sein Buch über die heldenhafte Suche des Mossad im Jahr 1975 veröffentlicht. Ein Jahr zuvor war Lothar Herrmann gestorben und konnte gegen die Geheimdienstgeschichte nicht protestieren.
Bueno, mi abuelo Hugo, hermano de Lothar, abandona a mi papá el año. O sea que mi papá nunca conoció nada de su familia y yo tampoco de mis orígenes. No sabía que yo, o sea, mi familia fueron alemanes judíos y bueno, que habían estado en un campo que habían fallecido en un campo de concentración. Bueno, de los 11 hermanos y sus padres, Sophie, Max Herrmann, solo 4 se salvaron, se fugaron. Uno de ellos fue mi abuelo, Lothar Herrmann, que ahí supe, bueno, que tenía un tío Lothar, y 2 más que viajaron a Estados Unidos. Las primeras denuncias datan del 54 y bueno.
¿Denuncias de quién?
Las denuncias de Lothar sobre su vecino Adolf Eichmann. Las primeras denuncias, Lothar las hace a la DAIA y a la Embajada de Israel. Pero bueno, ellos no hicieron nada con respecto, no tomaron esas denuncias.
Die DAIA ist der politische Dachverband der jüdischen Organisationen in Argentinien, gegründet in den 30er Jahren. Sie war immer zionistisch und kämpfte für einen jüdischen Staat.
Sabíamos que teníamos un abuelo alemán, que nos enteramos de grandes, porque mi papá nunca nos contó. Y bueno, él decide tramitar su ciudadanía y pasaporte alemán para viajar a Europa. Pide la partida de nacimiento de mi abuelo Hugo a Alemania y entre esos papeles le mandan la partida de nacimiento de Lothar Herrmann. Bueno, mi hermano entrega los papeles a la embajada y la empleada que le recibe estos le trae un expediente rotulado Lothar Herrmann, un expediente importante. Y bueno, se lo deja cuando mi hermano lo abre, que estaba todo en alemán, se lo saca de las manos y le dice: perdón, esto es una confusión, fue un error, es escrito. O sea que mi hermano en 40 días tenía la ciudadanía y pasaporte alemán vía diplomática. Bueno, en 2009 llama a una periodista, lo llama por teléfono a mi papá, diciendo que buscaba material para un documental para Alemania. Y yo me conecté con la periodista y bueno, nos encontramos. Le pedí que me cuente un poco lo que necesitaba, lo que estaba haciendo. Y bueno, a ver si me podía mostrar una foto de Lothar, ya que yo no conocía a mi tío. Y me dijo que no, que era propiedad del canal, que esas fotos las habían comprado y que ya no, ni siquiera me las podían mostrar. En 1954 se mudaron con los Suárez, llegaron prácticamente como refugiados, porque ellos ya estaban amenazados.
Coronel Suárez war damals eine Kleinstadt, umgeben von Weiden und Feldern. Vor ihren Toren hatten sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Wolga-Deutschen angesiedelt. Ihre Dörfer heißen Santa Maria, Trinidad und San José, Heilige Maria, Dreifaltigkeit und Heiliger Josef. Noch in den 50er Jahren waren diese Kolonien sehr verschlossen. Ihr Mittelpunkt waren ihre Kirchen. Sie waren fromme Katholiken und lebten nach dem Wortlaut der Bibel. Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften wurden nie geduldet. Selbst Protestanten, Juden sowieso, mussten nach Coronel Suárez ziehen. In der Nähe waren während des Zweiten Weltkrieges die Matrosen des deutschen Panzerkreuzers Graf Spee interniert gewesen. Viele von ihnen zogen nach 1945 in die Kolonien und heirateten Wolgadeutsche. Lothars Nachbarn erzählten Liliana, dass ihr Großonkel verhaftet und misshandelt worden war. Man hatte ihn beschuldigt, der Nazi-Arzt Josef Mengele zu sein. Das war ein riesiger Skandal, der allerdings von der offiziellen Geschichtsschreibung nicht erwähnt wird.
Nos encontramos con la última señora de Lothar y bueno, ella fue muy amable, me entregó algunas cosas que fue de Lothar y bueno, también algunas cartas de Silvia. Y bueno, ahí yo enseguida saqué el teléfono y me comuniqué con mi tía. Directamente.
Silvia.
Con Silvia, mi tía, sí.
¿Y cómo
fue? Bueno, ella en principio fue un poco desconfiada porque ella me había contado que habían ido a molestarla a Estados Unidos, que quisieron meterse de prepo en la casa para hacerle preguntas, que quisieron pagarle para que hable. Ella me dice: mirá, yo ya estoy grande, yo la verdad que la familia vivió muchas injusticias y no quiero hacer ningún juicio, no quiero hablar. Mi tía en principio me contó que era una difamación la película, que ella no tuvo ningún romance, menos a los 12 años, y menos sexo en esa época. Las chicas de 12 años no tenían sexo.
Der NDR hat sich bis heute nicht entschuldigt. Silvia hätte sich ja äußern können, sie habe aber nicht widersprochen. Der NDR behauptet, Klaus Eichmann habe diese Beziehung bestätigt.
Diese Bestätigung ist im Dokudrama nicht zu sehen. Mir haben mehrere Mitglieder der Familie Eichmann, darunter seine Ehefrau und sein jüngster Bruder, bestätigt, dass Klaus Eichmann seit Jahren an Alzheimer erkrankt ist und sich an nichts erinnert. Er sei weder Zeuge, noch könne er irgendwas bestätigen oder dementieren.
Si los periodistas quieren información, pueden preguntar a la familia, pueden pedir los documentos, pueden manejarse de otra manera, pero no molestar, digamos, a la familia directa, la que sufrió en carne propia toda esa situación.
Anfang der 50er Jahre gab es in Argentinien eine große jüdische Gemeinde.
1945 lebten eine halbe Million Juden in Argentinien. Direkt nach dem Krieg kamen Überlebende aus den KZs. 1948 wurde Israel gegründet. Danach wanderten nur noch wenige Juden ein. 1949 wurden die BRD und die DDR gegründet. Ab 1950 kamen die Nazis. Die Rede ist von bis zu 50.000 Nazis in Argentinien. Edgar Urstein kam kurz nach dem Krieg. Ein Verwandter ihres Mannes lebte dort.
Nos dieron primeros meses cuando estaban en, estuvimos, nos dieron para vivir con ellos en Villa Lynch, en San Martín. Y después nos instalamos. Un amigo de antes de la guerra, de mi marido, vivía acá. Nos dio garantía y compramos una máquina de coser y nos alquilamos un departamentito en Villa Lynch y empezamos así a trabajar.
Pero tú dijiste que se sabía que vinieron los nazis.
Sí, ¿cómo no vamos a saber? Sabíamos porque gente hablaron.
¿Qué dijeron?
Que hay muchos nazis y Perón dejó entrar nazis. Con oro, con brillantes, y él agarró todo y le dio pasaportes falsos. Eso se sabía, ¿cómo no se sabía? Yo no me interesaba de eso y mi marido tampoco, porque llegamos muy mal. 3 años era ilegal, ilegal, 3 años. En unas sinagogas había explotado bombas y colegios también, ahora no ven, colegios hay también, vallas.
Die Nazis zogen in dieselben Stadtviertel, in denen die Juden wohnten. Viele von ihnen waren in den 30er Jahren vor Hitler geflohen. In Olivos, einem Vorort von Buenos Aires, trennten nur ein paar Häuserblocks die Familien Hermann und Eichmann. Klaus Eichmann ist 1936 in Berlin geboren. Er kam 1952 mit seiner Mutter und 2 Brüdern und lebte unter seinem richtigen Namen. Silvia Hermann ist in Argentinien geboren. Schon während des Zweiten Weltkrieges waren dort verschiedene antifaschistische Gruppen aktiv. Die größte hieß Acción Argentina. Einer ihrer Sprecher war der Vater von Ernesto Che Guevara.
Yo conozco a toda la familia Guevara, yo con Vasco conocí a todos los hermanos de Che Guevara, prácticamente los traté a todos muy, muy de cerca, no al Che, pero a todos. Incluso al padre. Era una familia muy comprometida con todo lo que fuera el antifascismo. Y con fuertes simpatías por lo soviético, el socialismo, sin llegar a ser estalinista ni nada de eso, pero sí fue simpatía. Fueron muy activas en contra de los nazis y en favor de las organizaciones judías o de los perseguidos por los nazis.
Claro, pero yo creo que estábamos más preocupados por los nazis locales. Sí, yo formé parte, incluso en la época de la guerra, de un grupo de autodefensa, que nos concentrábamos en la Sociedad Hebraica Argentina, en la calle de Sarmiento, creo que tú la conoces, y hacíamos guardias. Había un temor grande, pero no sabíamos exactamente a qué temíamos. Porque recuerda que la evidencia de los nazis, si bien a veces los veíamos, pero no teníamos conciencia de su actividad, eran... se juntaba mucho con el nazismo, con el fascismo y con Perón. Sí, para nosotros Perón era una versión del nazismo alemán insertado en la Argentina.
Todos los movimientos antinazis eran militantes. eran gente militante, era gente que tenía ideológico. Y estaba impulsado por, fundamentalmente por la izquierda, por el PC, por el Partido Socialista, por el Partido Radical.
Es scheint, als ob sich die Geschichte der 30er Jahre in Deutschland 20 Jahre später in Argentinien wiederholt hat. In Deutschland hatten die zionistischen Organisationen für die Verteidigung der jüdischen Bevölkerung kaum einen Finger gerührt. Sie empfahl die Auswanderung nach Palästina. Während die antifaschistische Bewegung einen Boykott organisierte, schloss der Zionismus einen Pakt mit dem Dritten Reich. Objektiv hatten sie dieselben Interessen. Hitler wollte ein Europa ohne Juden und die Zionisten wollten die Juden in Palästina haben, dem künftigen Israel.
Como vivíamos en la presencia de nazis en la Argentina, con mucho dolor y con mucho miedo. Tanto es así que yo en aquella época pertenecía al movimiento sionista con la idea de emigrar a Israel.
Pero cuando vinieron los nazis, ¿no seguían con la autodefensa? ¿No protegieron a las sinagogas?
Y para nosotros los nazis estaban escondidos, sabíamos que existían los nazis alemanes. Nosotros mirábamos las cosas con tendencia hacia la emigración, es decir, dejar el país. Nuestra ideología era sionista. Pero te estoy hablando de mi caso personal, hay mucha gente que se había involucrado. Muchos argentinos judíos estaban muy involucrados en los grupos de izquierda.
Es decir, la izquierda formó también una cierta defensa contra los nazis, mientras los sionistas querían hacer la emigración.
Exacto, exacto. Los sionistas teníamos como motivo principal mudarnos, ir a Israel, construir nuestras vidas en Israel.
Durante la Segunda Guerra, los aliados y también organizaciones como la DAIA estaban también militando en esos grupos antifascistas. Pero después, con la fundación de Israel, en realidad no hicieron muy poco para la defensa. Y a partir del 50-51 llegaron muchos nazis de alemanes al país.
Sí, lo que pasa es que con la fundación del Estado de Israel es notable porque Argentina como Estado fue uno de los primeros que apoyó el Estado de Israel, el Estado peronista. Y lo que pasa es que la comunidad judía en Argentina, que en su mayoría eran nacidos en Argentina, o sea, eran o bien de origen alemán o bien de origen ruso, según las corrientes que vinieron, pero ya a esa altura eran fundamentalmente judíos nacidos en Argentina, tomaron mucha distancia de la historia del Estado de Israel, se oponían ellos se sentían argentinos, digamos, se sentían como parte de este país, y entonces no. Pero las organizaciones judías como la DAIA y eso eran sionistas, entonces ellos, el argumento que yo recuerdo de niño que escuchaba en las casas, el argumento es que los judíos habían sido destrozados por los nazis porque los judíos no tenían un estado propio. Los judíos tenían que tener un estado propio, entonces y se fueron a Israel. Pero, insisto, la mayoría de la comunidad no aceptó eso porque era gente nacida en ese país. Se sentían tan argentinos como cualquier otro. Eran argentinos de religión o de cultura judía. Como los judíos alemanes se sentían alemanes, lo mismo. Los de izquierda sí organizaron autodefensa, se tenía que autodefender por lo menos.
Pero de eso no se sabe mucho, en los libros de historia no aparece.
No, porque en realidad hay una confusión en eso. Primero porque el peronismo y en general han monopolizado las publicaciones. Siempre, y además hay una izquierda que es nacional, no el peronismo en sí mismo, pero sí esa ideología llamada nacional y popular, ha monopolizado la publicación. Entonces tienden a negar que hubo pogrom, por ejemplo, ataque a los judíos.
¿Y por qué nunca le vino la idea de ir a Israel?
Idea me vino, no tenía posibilidades, ¿sabe qué dijo mi marido? Ya teníamos papeles y todo. Mi marido dijo, ya tengo pan, ya trabajábamos tanto y no puedo ir otra vez. Era muy difícil, nadie que sepa, nadie en la vida nuestra. Ya teníamos, no, de propio, ya pagamos alquiler, teníamos una máquina, ya ganamos para vivir, y otra vez.
Die Dyer organisierte die Auswanderung. Nazis hat sie nie verfolgt. Die Angriffe auf jüdische Einrichtungen erhöhten den Druck, in den neuen Staat zu ziehen. 1954, als Lothar Herrmann Eichmann angezeigt hatte, half ihm die Dyer nicht. Er floh in den Süden.
Yo estoy en contacto, tuve algunas reuniones con el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, y ellos me admiten todo, o sea, sí, pasó, pero bueno, a puertas cerradas, pasó. Te dicen, sí, usted tiene razón, los documentos están y demás. Pero no hablan, no dan explicaciones, no piden las disculpas. O sea, yo creo que tendrán que hacer una pequeña autocrítica, ¿no? Y contar un poco la verdad también.
Ich bedauere ebenfalls, dass Silvia für ein Interview nicht zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass sie dies eines Tages tun wird. Die historische Wahrheit ist unverzichtbar, vor allem, wenn sie im Zusammenhang mit einem Völkermord steht. Und diese Wahrheit ist öffentlich. Es ist die einzige Möglichkeit, dass Opfer nicht mehr Opfer sind. Die Dinge passieren nicht Einzelpersonen, sie passieren einer ganzen Gesellschaft. Und wenn die Einzelperson beginnt, über das Erlittene zu sprechen, beginnt sie sich zu befreien. Silvia ist 1941 geboren. Kurz vorher mussten ihre Großeltern Maximilian und Sophie Herrmann ihr Haus in Quirnbach verkaufen. Es erwarb ein Nachbar, ein Parteigenosse, ein wahres Schnäppchen. Maximilian und Sophie wurden in ein Konzentrationslager deportiert und kehrten von dort niemals zurück.
De los 11 integrantes, más sus padres y tíos y primos y demás, sobreviven 4. Mi abuelo viaja a Argentina, Hugo viaja a Argentina, Lothar, también. Elsa, logra emigrar a Palestina, donde realizó allí, tenemos todos los documentos, donde realizó trabajos forzados, con muy baja remuneración y con los años logró juntar poco de dinero para viajar a Estados Unidos. Y después también otro tío también emigra a Estados Unidos. Solo ellos se salvan. El resto, todos fallecen en los campos de concentración nazi en esa época.
Lothar war 1935 im KZ Dachau eingesperrt, zusammen mit seinem Bruder Ludwig, den man von Amts wegen von seiner katholischen Frau, also Arierin, geschieden hatte. Ludwig starb, wie sein Sohn, im KZ Buchenwald. Als Entschädigung für die erlittene Repression, die Flucht und die Deportation und den Tod der Familie erhielten die 4 Geschwister Jahre später 6.400 D-Mark.
Auf Lothar Herrmann bin ich im Nachlass Eichmann, im Nachlass Fritz Bauer, gestoßen im Archiv der Sozialen Demokratie durch einen Brief, den Lothar Herrmann an Fritz Bauer geschrieben hat, wo er ihn darauf hingewiesen hat, er wisse, wo Eichmann sich aufhält. Er hatte selbst über Fritz Bauer durch eine deutsche Zeitschrift in Argentinien erfahren, war auf ihn aufmerksam geworden, aufgrund der Prozesse, die stattfanden, und dachte, das ist der richtige Mann, an den ich mich wenden kann, um ihm mitzuteilen, wo Eichmann sich aufhält. So habe ich das jedenfalls aus dem Brief rekonstruiert, den er geschrieben hat. Und daraufhin wurde eben von Bauer die Israel-Mission informiert.
Aber Staatsanwalt Bauer, selbst während des Nationalsozialismus im Exil, gelang es nicht, die israelische Regierung für Eichmann zu interessieren. In einer österreichischen Strafakte taucht verloren ein Steckbrief aus dem Jahr 1946 auf. Aber niemand setzte ihn fest, weil er keine Meldeadresse hatte, wie es in der Akte hieß. 1956 erlässt ein Frankfurter Richter einen Haftbefehl, weil er heimtückisch, grausam und aus niedrigen Beweggründen Menschen getötet haben soll. Er hielt sich aber nicht in Deutschland auf, sondern in Argentinien. Und Interpol weigerte sich, in diesen politischen Fällen tätig zu werden. Nicht der Mossad hat Eichmann gesucht. Es waren 2 Personen, die von der offiziellen Geschichtsschreibung ignoriert oder nur am Rande erwähnt werden. Lothar Herrmann und Sally Lichtenstein.
Letzterer taucht in mehreren Gerichtsakten gegen Eichmann auf. Doch kaum ein Historiker hat sich offensichtlich die Mühe gemacht, diese Akten zu lesen. Liechtenstein stammt aus einer wohlhabenden Familie in Berlin. Sein Bruder Luis war Kaufmann und flüchtete bereits 1933 nach Dänemark, wo sich auch Fritz Bauer aufhielt, Sozialdemokrat und Jude wie er. Sully fühlte sich sicher, da er im Ersten Weltkrieg Frontkämpfer war. Doch die Nazis sorgten dafür, dass er seine Arbeit als Geschäftsführer verlor. 1936 floh er Hals über Kopf nach Holland, wo Lothar Herrmann auf seine Ausreise nach Südamerika wartete. Ob sich die beiden jemals persönlich kennengelernt haben, geht aus den Akten nicht hervor. Fest steht aber, dass sie keine Zionisten waren. Nach Palästina wollten sie nicht. 1936 arbeitete Eichmann bei der Gestapo in Berlin. Gerade war sein erster Sohn Klaus auf die Welt gekommen. Auf der Tagesordnung stand noch nicht der Völkermord, aber die Juden wurden aus ihren Berufen gedrängt und ihre Geschäfte boykottiert. Der Angriff auf das jüdische Vermögen stand unmittelbar bevor. Es war Eichmann, der sich den Besitz der Familie Liechtenstein aneignete. Nicht für den Führer, sondern für ihn selbst. Laut Liechtenstein überwies er das ergaunerte Geld auf sein Bankkonto in Prag. Sully wanderte nach Australien aus und überlebte. Sein Bruder Luis wurde von den Dänen ausgeliefert und kam im KZ Dachau ums Leben. 1957 kehrte Sully nach Berlin zurück. Er soll bei der Gründung der Berliner Bank mitgespielt haben. Auf jeden Fall gab er als seine Anschrift die Zentrale der Berliner Bank an. Dank einflussreicher Freunde gelang es ihm, mit der Westberliner Staatsanwaltschaft in Kontakt zu treten und Anzeige gegen Eichmann wegen Mordes zu erstatten. Er bezeichnete ihn als untergeschobenen Juden. Die Polizei tat sich schwer, seiner Beschuldigung nachzugehen, dass Eichmann ein Agent des Zionismus gewesen sein soll. Aber die Staatsanwälte baten die US-Behörden um die Überlassung seiner Personalakte bei der SS. Das war Mitte 59. Liechtenstein schrieb an Tuvia Friedmann, den Leiter des Dokumentationszentrums über Naziverbrechen in Haifa, der gute Kontakte zu den Regierungen des Ostblocks unterhielt. Friedmann nahm die Sache in die Hand und begann mit der gezielten Suche nach dem untergeschobenen Juden. Er beklagte sich bei den deutschen Staatsanwälten, dass gegen Eichmann praktisch nicht ermittelt wurde. Die antworteten ihm, dass ihnen die zentrale Rolle bei der Endlösung durchaus bekannt sei, aber leider sei er untergetaucht. Daraufhin lobte Friedmann öffentlich eine Belohnung für Informationen über den Aufenthaltsort des Kriegsverbrechers aus. Lothar Herrmann erfuhr davon aus der argentinischen Presse. Sofort schrieb er an Friedmann und der antwortete:
Sind Sie bitte Berufsdetektiv? Haben Sie Interesse an einem großen Preis für die Festnahme? Welche sind Ihre Bedingungen?
Herrmann:
Mir geht es nicht darum, alleine die Belohnung zu erhalten, sondern ungenannt und ohne Ruhm zu verdienen, an der Festnahme und Auslieferung eines derartigen Verbrechers beteiligt gewesen zu sein.
Nach jahrelangem Desinteresse bewegte sich nun plötzlich die israelische Regierung und schickte im Dezember 59 Gregorio Schurmann zu Herrmann nach Coronel Suarez. Schurmann war Mitbegründer der DAIA, Zionist der ersten Stunde. Friedmann erfuhr davon nichts. Der Mossad drängte ihn aus dem Geschehen heraus.
Él estaba furioso que no pasaba nada. Luego, en mayo del 60, aparece este criminal en Israel para ser juzgado. Y bueno, él pensaba que realmente había sido fruto, digamos, de su trabajo la detención de este criminal. Y bueno, ahí es cuando reclama esa famosa recompensa que había ofrecido Tuvia Friedmann en 1959.
Kurz vor der Eröffnung des spektakulären Eichmann-Prozesses in Jerusalem schrieb Herrmann an den israelischen Justizminister und drohte, die Wahrheit zu erzählen.
Trotzdem ich selbst Jude bin und mich im KZ Dachau befunden habe, werde ich nicht davor zurückschrecken, die gesamte Operation in allen ihren Einzelheiten der Öffentlichkeit preiszugeben und sämtliche Beteiligte wegen Freiheitsberaubung, unter Gewaltanwendung, Menschenraub, Bestechung und Betrug anzuzeigen. Die Regierung von Israel als Hauptbeteiligte an dieser, der Welt absichtlich falsch aufgetischten Aktion, die im Grunde genommen ganz anders vor sich gegangen ist, trägt allein die Schuld daran, wenn durch die angedrohte Maßnahme jetzt ein öffentlicher Weltskandal in Szene gehen sollte.
Ohne Zweifel gab es diese Gewalt, was die offizielle Geschichtsschreibung ebenfalls verschweigt.
Ich war Mediziner, ich war Neurochirurgen im Hospital Israelita. Y una mañana hacía mi recorrida de enfermos y me avisaron que había un señor que había entrado con un traumatismo en la cabeza. No hablaba castellano, me acerqué a él, estaba un poco confundido, tenía sueño y indiqué las cosas corrientes, los exámenes corrientes y al día siguiente volví a verlo. Yo hacía mis recorridas por la mañana, ya no estaba.
Wenige Tage vor Prozessbeginn schrieb Hermann an den israelischen Generalstaatsanwalt.
Mich umlagern die Reporter der Presse, um von mir zu erfahren, wie die Regierung in Israel in Wirklichkeit die Aktion durchgeführt hat.
Laut Akten des argentinischen Geheimdienstes, die auf Antrag von Liliana Hermann freigegeben wurden, erfuhr die Polizei in Mar del Plata am 17. März 1961, dass zwei westdeutsche Geheimdienstbeamte und fünf israelische Agenten nach Josef Mengele suchten, in Begleitung von zwei britischen Journalisten. Da sie in Mar del Plata nicht fündig wurden, reisten sie nach Coronel Suarez direkt zu Lothar Hermann. Der fühlte sich bedroht und bat die Polizei um Personenschutz. Dann erschienen die beiden Journalisten auf dem Polizeirevier und beschuldigten Hermann, der gesuchte KZ-Arzt Mengele zu sein. Diese Nachricht ging um die Welt. Mengele lebt in Coronel Suarez unter dem Namen Lothar Hermann. Er wurde festgenommen und misshandelt. Erst nachdem die Einwanderungsbehörde aus Buenos Aires die Fingerabdrücke Mengeles geschickt und die deutsche Botschaft, der Hermann gut bekannt war, interveniert hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt.
No, no hablo más, se cayó la boca. Vivió años, muchos años de soledad, prácticamente ciego, con los años enfermo, una enfermedad terminal. Y recién en 1972, la primer ministra Golda Meir le reconoce su labor y le paga la recompensa.
Nach Hermanns Tod konnte die Mossad-Version, die heldenhafte Suche nach Nazis, in der ganzen Welt verbreitet werden. Die Historiker machten sie zur offiziellen Geschichtsschreibung, ohne an ihrer Authentizität jemals zu zweifeln. Kaum jemand machte sich die Mühe, die Mossad-Akten einzusehen.
Da müsste man eigentlich natürlich die Akten vom Mossad einsehen. Das habe ich auch damals erfragt, als ich die Biografie Fritz Bauers geschrieben habe, aber die Akten sind nicht zugänglich gemacht worden.
In den USA müssen alle Dokumente, die mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, einzusehen sein. Trotzdem halten das Archiv zu Präsident Eisenhower und die CIA viele Akten zu Eichmann nach wie vor geheim. Lediglich der BND musste seine Papiere herausgeben. Nicht freiwillig, sondern weil ich ihn verklagt hatte. Die neuen BND-Dokumente sprechen nicht von einer Entführung und eine angebliche Romanze zwischen Klaus und Silvia wird nicht einmal am Rande erwähnt.
Viele Blätter sind unlesbar und einige werden weiter zurückgehalten. Aus den neuen Unterlagen schließe ich, dass jemand Eichmann am 11. Mai festgesetzt hat und den argentinischen Behörden übergeben hatte, um eine legale Auslieferung zu erwirken. Ein Haftbefehl lag ja vor. Was die Nazis in Buenos Aires veranstaltet haben, lässt sich nur ahnen. Wie gesagt, ein Israeli wurde schwer verletzt. Und die argentinische Regierung verschweigt bis heute, wie sie Eichmann, einen Ausländer mit falschen Papieren, außer Landes geschafft hat.
Wenige Tage nach seinem Auftauchen in Israel meldete die jüdische Nachrichtenagentur aus New York, dass Eichmann in Buenos Aires darum gebeten habe, an ein westdeutsches Gericht überstellt zu werden.
Man stellte ihn aber vor die Alternative, entweder ein Prozess in Israel oder in einem osteuropäischen Land, wo er während der Nazi-Besatzung tätig war. Er antwortete darauf, dass er Israel vorziehe.
Die argentinische Regierung hatte drei Möglichkeiten. Erstens, ihn in das Land abzuschieben, aus dem er gekommen war, als er 10 Jahre zuvor eingereist war, also nach Brasilien, wo der Schiff angelegt hatte. Zweitens, ihn an das Land auszuliefern, das einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte, also Deutschland, oder drittens, ihn in das Land abzuschieben, dessen Staatsbürgerschaft er hatte.
Zitat aus den BND-Akten.
Viele Geheimnisse im Prozess gegen Eichmann. Welche Staatsbürgerschaft er bei der Ergreifung besaß, soll Staatsgeheimnis bleiben.
Eichmann hatte ohne Probleme in Argentinien gelebt. Erst Mitte 1959, als ihn Sally Lichtenstein bei der Berliner Staatsanwaltschaft angezeigt hatte und als untergeschobenen Juden bezeichnet hatte, da wachte der Mossad auf. Warum in diesem Moment? Wegen der Gerechtigkeit oder um ihn zum Schweigen zu bringen? Eichmann redete und das Sassen-Interview war nicht nur dem BND bekannt. Er vermutete, dass Eichmann zu diesem Zeitpunkt Kontakte zu den Russen hatte.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz erfuhr, ebenfalls 1959, dass sich Eichmann bereit erklärt hatte, für einen Max Merten auszusagen, der die rechte Hand Adenauers, Hans Globke, als Mitverantwortlichen für die Ermordung von tausenden Juden bezeichnet hatte. Es war also höchste Zeit, ihm das Maul zu stopfen. Seine eigenen Kameraden trauten ihm nicht über den Weg. Wilfried von Ofen zum Beispiel, den ich in den 90er Jahren interviewt hatte. Von Ofen war persönlicher Adjutant des Reichspropagandaministers Josef Goebbels und zentrale Figur des argentinischen Nazi-Exils. Er war Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und leitete mehrere rechtsradikale Blätter in Argentinien.
In meinem Freundeskreis hat das Mitgefühl oder so etwas, kann ich nicht sagen, dass es erweckt hat. Dass da offenbar sehr viel Undurchsichtiges und Unerfreuliches in der Atmosphäre von Eichmann passiert ist, das ist uns allen damals klar gewesen. Er hat ohne Frage Dinge getan, die wir als Nationalsozialisten nicht billigen konnten. Ich meine insbesondere seine Zusammenarbeit mit den damaligen israelischen oder prä-israelischen Organisationen. Er hat ja bis 1942 die Juden nicht ins KZ gebracht, sondern er hat sie aus Deutschland rausgebracht.
Als Eichmann die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien leitete, stieg die Ausreise von Juden enorm an. Innerhalb von 9 Monaten emigrierten 38.000 österreichische Juden, dazu weitere 12.000 Illegale, von denen die meisten nach Palästina gingen. Als Eichmann in die SS eintrat, musste er, wie alle, beweisen, dass er kein jüdisches Blut besaß. Dazu musste er eine lückenlose Abstammung bis zum Jahr 1800 nachweisen. Einige besonders fanatische Nazis nahmen sich das Leben, als sie von ihren jüdischen Urgroßvätern erfuhren, erinnert sich Eichmann später im Sassen-Interview. Innerhalb der Gestapo war Eichmann für diese Fragen verantwortlich. Es ging das Gerücht um, dass sein Chef, Reinhard Heydrich, den Grabstein seiner Großmutter entfernen ließ, weil darauf ihr Name stand, Sarah. Ich hätte dasselbe getan, verteidigte sich Eichmann, um Missverständnisse zu vermeiden. In Eichmanns Ahnentafel fehlt eine entscheidende Information. Die Religion seiner Großeltern. In anderen Fällen hätte dies das Ende seiner Karriere bedeutet oder Schlimmeres. Mysteriöserweise schadete es aber seinem Aufstieg nicht. Eichmann erklärte dies so.
Ferner bitte ich berücksichtigen zu wollen, dass es mir derzeit wegen der politischen Lage nicht möglich ist, alles das zu erbringen, was für das Rasse- und Siedlungsamt erforderlich ist.
Für die Nazis war die politische Lage alles andere als schwierig. Die Verwaltung war fest in ihrer Hand. Heute wundert man sich im Stadtarchiv in Wuppertal, wo sich die Urkunden über Eichmanns Vorfahren bis 1825 befinden, über diese Lücke. Es fehlen auch die entsprechenden Geburts- und Heiratsurkunden, auf denen die Religionszugehörigkeit verzeichnet gewesen wäre. Direkt nach seiner Verhaftung 1960 erhielt die Frankfurter Staatsanwaltschaft eine Anfrage vom Bundesjustizministerium bezüglich der Staatsbürgerschaft Eichmanns. Die Antwort fehlt in den Akten. Eichmann wurde, daran besteht kein Zweifel, in Solingen geboren, als deutscher Staatsbürger, als Adolf Otto. Und er starb, wie mir das Auswärtige Amt bestätigte, als deutscher Staatsbürger in Israel. Laut dem US State Department habe Eichmann seine deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt. Das passiert automatisch, wenn ein deutscher Bürger eine andere Nationalität annimmt. Die Familie Eichmann zog aus Solingen nach Linz, aber Adolf Otto erwarb nie die österreichische Nationalität. Er hatte auch die argentinische nicht besessen, wie die deutsche Botschaft mitteilte. Das FBI will ihn einmal in Kairo als Adolf Karl gesichtet haben. Und für die CIA hieß er Karl Eichmann, gebürtig in Israel. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte gegen einen Karl Eichmann. Und bei der Jewish Agency wird er als Palästinenser geführt, geboren in Sarona, in der Nähe von Haifa, in einer Kolonie der deutschen Templergemeinde. Sarona war ein Nazinest und eine Geburtsurkunde auf den Namen Karl Eichmann zu bekommen, war ein Kinderspiel. Bei der Staatsgründung Israels erhielten alle innerhalb ihrer Landesgrenzen wohnenden Juden, Palästinenser, Christen, Moslems die israelische Staatsbürgerschaft. Auch die Person, die sich Karl Eichmann nannte und angeblich in Sarona geboren war. Eichmann selbst hatte oft seine palästinensische Nationalität betont, so Simon Wiesenthal. Er benutzte zwei Identitäten mit demselben Nachnamen. Einmal war er der Deutsche Adolf Otto und dann Karl, gebürtiger Palästinenser. Das verschaffte ihm Freizügigkeit in Palästina, wo die Mandatsmacht Großbritannien Ausländern die Einreise verweigerte. Für die Vernichtung der europäischen Juden war die deutsche Reichsregierung verantwortlich. Ob Eichmann einen jüdischen Großvater hatte oder nicht, ob er die palästinensische und später die israelische Staatsbürgerschaft aufgrund falscher Papiere besaß, das ändert weder die Geschichte noch die Verantwortlichkeiten. Aber es wirft einen Blick darauf, wie schamlos der Mossad und seine Komplizen in den Regierungen uns belügen. Eigentlich hätte die Bundesregierung ein Verfahren zum Entzug von Eichmanns Staatsbürgerschaft in die Wege leiten müssen. Einem Nichtdeutschen hätte sie keine juristische und konsularische Unterstützung gewähren müssen. Aber Adenauer regelte das Problem hinter den Kulissen. Er entschied, Eichmanns Anwalt nicht zu bezahlen. Der rief das Verwaltungsgericht in Köln an und trug dort vor, dass sein Mandant als Beamter während des Krieges gültige deutsche Gesetze in die Praxis umgesetzt habe. Daher müsse der Staat ihn unterstützen. Doch er verlor den Prozess. Die Richter verzichteten auf die Klärung der Staatsbürgerschaft, sondern meinten, dass der Beschuldigte durch seine Flucht nach Südamerika seinen Anspruch auf Rechtsschutz verwirkt habe. Der Anwalt wandte sich daraufhin an den israelischen Justizminister.
Ich verweise auf die Erklärung, die Eichmann im Mai 1960 anlässlich seiner Festnahme in Argentinien unterzeichnet hat. Er erwartet die Gestellung eines Rechtsbeistandes und hat sich bereit erklärt, nach Israel zu kommen.
Und Ben-Gurion zahlte. In Israel rief das Empörung hervor.
Die Regierung hat 20.000 Dollar für den Mörder Eichmann beschlossen. Das Regime tut alles, um den Prozess zu begrenzen und das Verbrechen für die Vernichtung von Millionen einzig und allein Eichmann aufzuerlegen.
Heißt es in einem Flugblatt. Doch die großen Zeitungen feierten den Prozess. Die Regierungen einigten sich im Hinterstübchen. Nachdem Israel gezahlt hatte, beschloss das Auswärtige Amt, auf die Klärung der Staatsbürgerschaft zu verzichten.
Vor 1961, vor dem Eichmann-Prozess, hatte Israel als Staat oder auch der israelische Geheimdienst eigentlich öffentlich sehr wenig unternommen gegen Nazitäter. Aber es gab bislang keinen spektakulären Fall, mit dem der Staat Israel sagen konnte, wir haben einen wichtigen Repräsentanten dieses mörderischen Regimes gefangen genommen, vor Gericht gestellt und verurteilt. Eichmann war eine Art Ikone für den israelischen Staat, in dem man Versäumtes öffentlich nachholen konnte. Es ist ja interessant, dass alle Vorgesetzten Eichmanns, wie eben Franz Alfred Six, der SS-General war und Eichmanns Vorgesetzter zwei, drei Jahre lang war, vor 1939, überhaupt nicht belangt wurden, also soweit wir das wissen. Also die konnten in Ruhe weiter ihren Professorentitel führen, sich als Unternehmensberater betätigen, sich mit alten Kameraden treffen. Israel hat nichts unternommen gegen die Rekonstitution neonazistischer Gruppen in der Bundesrepublik, sondern sich vollständig auf die eigene Staatswerdung konzentriert und auf den Kampf gegen die Palästinenser. Da war diese ganze Nazi-Vergangenheit für diese Machtpolitiker in Israel eher lästig. Man braucht aber so einen Fall, um zu sagen, da sind wir aktiv geworden, spektakulär, mit einem Entführungskommando und haben einen ordnungsgemäßen Prozess geführt, und das war eben Eichmann.
Die offizielle Geschichtsschreibung fragt nicht nach dem cui bono, wem nützt diese Geschichte? 1960 stand Ben-Gurion innenpolitisch stark unter Druck,
weil er die Kontinuität der Nazis in der Adenauer-Regierung nicht kritisierte, sondern enge Beziehungen zu Staatssekretär Hans Globke unterhielt, dem einstigen Kommentator der Nürnberger Rassengesetze. Für die CIA stand sofort fest, wem die Eichmann-Geschichte nutzte. Nach der Entführung in Gänsefüßchen, wurde das Budget des Mossad erhöht und seine Popularität stieg. Von wem konnte Ben-Gurion Geld für seine Atomwaffenträume verlangen? Nur von den Deutschen. Adenauer wollte einen Schlussstrich ziehen unter das Thema der Judenvernichtung. Im März 1960 trafen sich die beiden Staatsmänner in New York und schlossen einen Pakt über Finanzierung und Bau des Kernkraftwerkes Dimona. Nach vielen weiteren Geheimverhandlungen zahlte die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau 630 Millionen D-Mark. Weder das Parlament noch das Kabinett wurden über diese Zahlung informiert. Ben-Gurion bekam, was er wollte, und vor Gericht in Jerusalem schwieg Eichmann. Der Mythos der heldenhaften Suche des Mossad funktionierte 50 Jahre lang. Für viele war er ein glänzendes Geschäft, zum Beispiel für das Wiesenthal-Zentrum, das sich als globale moralische Instanz darstellt. Es investiert in Bücher, Veranstaltungen und Konferenzen und wenn es einlädt, ist die Presse zur Stelle. Auf der Buchmesse in Buenos Aires stellt es ein neues Werk vor. Solche Bücher sind politisch korrekt und erhalten braven Applaus. Aber irgendwas ist anders geworden. Heute erhält die offizielle Geschichtsschreibung keinen Beifall.
Lothar Hermann, Liliana Hermann ist da. Lothar Hermann fue el que primero sospechó acerca de la presencia de Eichmann en Argentina, dado que una hija de él estaba manteniendo un noviazgo con...
No nos tienen en cuenta los nuevos documentos.
Este es un reconocimiento a Lothar Hermann por la denuncia y persecución del criminal nazi Adolf Eichmann. Me la entregó la DAI en un reconocimiento. Estos documentos no sirven porque yo, o sea, usted menciona en su libro, señor Camarasa, que mi tío llamó a Fritz Bauer para pasarle los datos. O sea, eso es mentira.
Las denuncias fueron a la DAI y están documentadas.
Desde el 54. Señor Camarasa, ¿en qué documento se basa usted? Porque eso está reconfirmado, ya hace varios años que trabajamos sobre la historia de mi familia. ¿En qué documento se basa?
Quería preguntar...
Pero en el caso de Eichmann hay documentos de sobra, no me responde. Que están...
Testimonios, documentos oficiales.
Bueno, están los escritos del propio Wiesenthal, están los libros, están libros de...
Tobias Friedman tuvo más participación que Wiesenthal.
Está el libro de Isaac.
Partamos de que la historia no es así, y que la historia no se escribe con relatos, sino con documentos, y los documentos hay que ganarlos.
Bueno. Der Autor gibt zu, dass er die üblichen Quellen verwandt und dass er geschrieben hat, was alle geschrieben haben.
Los archivos son una vergüenza. Uno hay algunos expedientes judiciales que yo creo que lo que tiene valor. El resto, si nosotros los hemos visto, hay recortes de diarios. Digo, los archivos oficiales sobre nazis en Argentina en buena parte.
Es gibt schon aussagekräftige Dokumente, etwa die des BND oder die freigegebenen Papiere der argentinischen Polizei. Aber das Zentrum Wiesenthal sucht nicht nach neuen Dokumenten, haben doch die alten so gut funktioniert.
Es cuando 1961 Lothar Hermann es arrestado y denunciado por ser Joseph Mengele. Usted lo mencionó, el Archivo General de la Nación. Fue una causa inventada mediáticamente para hacerlo callar porque él quería contar la verdad de lo que sucedió con el secuestro de Eichmann.
Incluso... Muchas gracias.
Las cartas son clarísimas. Esos documentos ahí no figuran, ¿eh? Muy amable. Gracias por su respuesta, señor Camarasa, ¿eh?
Das Dokudrama des NDR war nur die Spitze vom Eisberg. Bis heute lehnt es der Sender ab, sich zu entschuldigen und den Sachverhalt richtigzustellen. Die Zuschauer haben bislang keine institutionelle Handhabe, das heißt keinen Ansprechpartner, um ihren Anspruch auf eine wahrheitsgemäße Berichterstattung durchzusetzen. Man kann niemanden zur Wahrheit zwingen. Man kann sich aber aus anderen Quellen informieren. Die informationelle Hegemonie haben die großen Medien längst verloren.
Früher war es sehr, sehr einfach, Desinformation zu betreiben. Man wusste, 3, 4 Reporter werden darüber schreiben am nächsten Tag. Dann redet man mit denen, spielt denen ein bisschen Informationen zu, macht ihnen das Leben einfach und der Fisch ist geputzt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage kann jeder Informationen ins Internet einspeisen, ist damit mehr oder weniger sichtbar, aber Widersprüche in Geschichten, Konflikte sind viel, viel eher zu sehen als früher, lassen sich auch weniger unterdrücken.
Es ist sicher kein Zufall, dass Liliana eine der ersten war, die in den Arbeitervierteln der südamerikanischen Metropole Internet anbot.
Bueno, yo en ese momento tenía 2 locutorios con Ciber. En ese momento no todos tenían computadoras en las casas o en los negocios y bueno, yo tenía varias. Así que yo sabía manejar todo. Ahí comienzo con la búsqueda de Lothar Hermann. Bueno, lo primero que veo son unas fotos de la BBC de Londres que decía cómo una persona tan importante en la captura del criminal Adolf Eichmann puede estar en estas condiciones y bueno, las tumbas estaban en el cementerio de Coronel Suárez. Bueno, realmente con internet se me abre el mundo porque las posibilidades son muchas, si uno sabe manejar bien, ¿no?
In Quirnbach, wo die Familie Hermann bis zu ihrer Deportation gelebt hat, erinnern sich viele nicht mehr. Der Bürgermeister, ein Sozialdemokrat, will eine Gedenktafel aufstellen.
Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir gerade hier neben unserem Rathaus mit Blick auf das Anwesen Hermann da schon irgendwas hinstellen könnten.
Die Bundesregierung hat ihre Unterlagen über die Familie Hermann nicht freigegeben. Den Hinterbliebenen gegenüber behauptet sie, keine Akten zu besitzen bzw. sie nicht zu finden. Israel hält sein Archiv verschlossen, ebenso wie die argentinische Regierung. Die Komplizen halten sich an den Schweigepakt.
Mit Sicherheit sagen können, dass in den Beständen des Bundesarchivs keine weiteren Informationen zu Adolf Eichmann vorhanden sind, als die, die bereits bekannt sind. Es ist natürlich immer noch möglich, dass in den Registraturen des Kanzleramtes, vor allen Dingen dort, wo noch die Verschlusssachen aufbewahrt werden, weiteres Material liegt. Das entzieht sich allerdings unserer Kenntnis.
Haben wir ein Recht auf Wahrheit?
Ich meine, dass der Artikel 5 des Grundgesetzes nur so zu interpretieren ist. Da steht, dass die Presse frei ist, was die Verleger so interpretieren, dass sie als Verleger ein Privileg haben und eben frei sind, zum Beispiel auch von dem Anspruch auf Wahrheit. Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, hat einmal im Bundestag, im Parlament gesagt, bei uns könnten, Gott sei Dank, die Journalisten schreiben, was sie wollten, auch die Unwahrheit, auch wenn sie wüssten, dass es die Unwahrheit ist, das sei Pressefreiheit. Da bin ich ganz anderer Meinung.
Was würde denn passieren heute, wenn rauskommen würde, dass im Grunde alles ganz anders war?
Wenn man das belegen könnte, hätte das schon erhebliche Folgen für die Identität des israelischen Staates und auch für den Ruf des Geheimdienstes oder der Geheimdienste in Israel. Es gibt ja da mehrere, wie in anderen Ländern auch. Ich denke schon, wenn man das belegen kann, hätte das gravierende Folgen auch für das historische Bewusstsein in Israel.
Ich denke, das ist oft eine Frage von Gesichtswahrung. Ja, man hat mal vor 50, 60 Jahren die Öffentlichkeit belogen, aus strategischen, aus taktischen Gründen. Und jetzt, 60 Jahre später, einzugestehen, dass man völligen Unsinn erzählt hat, dass eigentlich alles ganz anders war, dass man sich selber vielleicht in einem viel besseren Licht hat dastehen lassen, als es gerechtfertigt ist historisch. Die Erfahrung zeigt aber, dass da nicht viel passiert. Dann wird Empörung simuliert in der Öffentlichkeit, wie konnte man nur, und dann ist das Thema auch wieder vergessen.
El imperio de la noticia deseada, tal como yo lo denomino, es una manera de no resolver los problemas, de salirnos de ellos, de repetir los mismos errores, de dividir al mundo. En general, la noticia deseada viene de la mano con el maniqueísmo, dividir al mundo entre malos y buenos, nosotros siempre considerándonos los buenos. Es lo que yo llamo el fenómeno de la noticia deseada. Está asociado a un mecanismo de defensa. Nosotros tenemos una zona de comodidad en la que habitamos con nuestros prejuicios, nuestras supersticiones respecto de cómo son las cosas. Hay de pronto la generación de lo que yo llamo un régimen de alucinación popular, vivimos todos creyendo que las cosas son de un modo y son de otra. De las sociedades nos recluimos hacia adentro protegidos de los datos que nos hacen daño, porque de pronto esos datos evidenciarían que no somos tan buenos como creemos ser, ¿no?
Sí, claro, se sigue falsificando la historia, pero nosotros logramos que mucha gente ya conozca quién fue Lothar Hermann, que Lothar Hermann fue la persona que denunció a este criminal, y no como se dijo y algunos escribieron durante décadas, como la persona, por ejemplo, que se adjudicó todo el caso Eichmann, que fue un famoso cazador de nazis. Bueno, no fue así, fue Lothar realmente, y la historia de mi familia fue oculta. Así que bueno, de a poco se va conociendo la verdad. Igual falta mucho.
Es muy importante para el mundo que se sepa todo de todos nazis. Único, es una cosa increíble, porque no quieren que el mundo sepa, por eso no se sabe.
¿Y por qué?
Es política, eso es política.
Statt endlich die Wahrheit zu sagen, verteilen die Regierungen Freundlichkeiten in Form von Ehrungen, Gedenktafeln und Einladungen. Israel erkannte jetzt die Arbeit Lothar Hermanns offiziell an. Und die argentinische Regierung lud Liliana zum internationalen Gedenktag der Shoah ein. Der Minister erinnerte an den ehemaligen KZ-Häftling, der half, den Kriegsverbrecher Eichmann zu verhaften.
Hier ist die Familie Lothar Hermann. Lothar Hermann war ein Judeo-Alemán, der in Dachau war.
Für Julio Schlosser, Präsident der DAIA, ist das Thema aber weiterhin tabu. Niemals hat er sich öffentlich zu den Anzeigen Lothars aus dem Jahr 54 geäußert. Warum hat seine Organisation nichts unternommen, als sie so früh von Eichmann erfuhr?
Se reconoció, digamos, a Lothar Hermann.
Se reconoce. Es indudablemente por eso digo que se cerró una etapa, una deuda que tenía tanto nuestro país como la comunidad y hemos cumplido con este pequeño pero importante homenaje.
Estoy muy contento de eso, pero decime una cosa, él denunció en el 54, ¿qué se hizo en los 6 años con
no,
él?
No, yo no había nacido. Hasta luego, chao. En el 54 no había nacido, toma, tenía 9 años, yo soy de 45. Yo trabajo ahora, vamos a trabajar por él ahora.
Ist das Einzige, was die DAIA dazu zu sagen hat?
Ah.